das ist der ICF Basel Podcast.
Wow, schön euch alle zu sehen, hier live in der Halle, physisch. Schön euch alle zu sehen in euren Watchgroups. Ich sehe euch nicht, aber ihr seht hoffentlich mich. Und wenn ich amigs euch nicht anschaue, ist es wegen denen dort im Screen. Also habt Erbarmen und vergebt mir. Was für eine Zeit wir drin sind. Ist das nicht crazy? Oder wer hat das gedacht? Ich denke mich so, wer hat das vorausgesagt im Februar? Was passiert auf der ganzen Welt und was passiert auch in den Kirchen, was das für Kirchen bedeutet für unsere Versammlungen. Und natürlich haben wir uns nicht mehr so treffen, wie wir uns das gewohnt sind. Natürlich können wir uns jetzt auch nicht treffen, so wie wir uns das gewohnt sind, mit einem Sicherheitsabstand von 17 Meter, oder? Und das ist crazy, weil wir haben uns und ich habe mir vermehrt die Frage gestellt, was bedeutet das eigentlich für Kirche jetzt, die Corona-Zeit? Oder man kann sich nicht mehr treffen. Das ist ein mega wichtiger Teil des Glaubens, das gemeinschaftliche Zusammenkommen. Und ich habe in der Apostelgeschichte immer wieder gelesen, in den Berichten der ersten Kirche, wie die so tickt haben, was ist das Wesen und das Kennzeichen der ersten Kirche gewesen. Und das Faszinierende ist an der ersten Kirche, die war unaufhaltsam gewesen. Es hat keine Krise ist fähig gewesen, um die aufzuhalten. Keine Verfolgung, keine Ahnung. Es hat eine Verfolgung gegeben, zum Beispiel, gerade am Anfang in der Apostelgeschichte. Und sie haben sich nicht mehr im Tempel treffen. Das sind ja alles Juden gewesen, die ersten Christen. Haben sich nicht mehr im Tempel treffen, haben keinen Gottesdienst mehr feiern. Und obwohl sie keinen Livestream hatten wie wir jetzt, obwohl sie keine Zoom-Meetings hatten wie jetzt, ist die Kirche explodiert. Gerade wegen der Krise sind sie versprengt worden und das Evangelium hat sich noch weiter verbreitet. Und der Schlüssel, wieso sich das Evangelium verbreitet hat, der Schlüssel in der ersten Kirche und der Schlüssel auch heute, wieso die Kirche unaufhaltsam ist, ist offensichtlich in der Apostelgeschichte. Es ist die Kraft vom Heiligen Geist. Ohne die Kraft vom Heiligen Geist ist die Kirche sinnlos. Ohne Gegenwart und Kraft und das Wirken vom Geist Gottes unter uns sind wir nicht mehr als ein Verein. Haben wir es schön miteinander? Sind wir vielleicht im besten Fall noch nett zueinander, gell, Josh? Aber ohne die Kraft vom Heiligen Geist baut sich kein Reich Gottes. Und wir brauchen den Heiligen Geist so fest wie du und ich die Luft zum Schnaufen brauchen. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen seine Gegenwart. Das haben sie damals gebraucht und haben wir auch heute nötig. Und der Heilige Geist hat in der ersten Kirche mehrere Sachen bewirkt. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass die ersten Christen etwas gecheckt haben. Und das war ein Schlüssel für sie. Und das Thema vom letzten Sonntag, Stop going to church. Am ersten Sonntag, wo wir uns wieder treffen, wieder dürfen zusammenkommen, haben wir gesagt, hört auf, in die Kirche zu kommen. Also ich finde das lustig, aber hört auf, in die Kirche zu kommen. Christsein bedeutet nicht einfach am Sonntag in einen Gottesdienst gehen und dann wieder heimgehen. Die ersten Christen, natürlich haben sie das gemacht im Tempel, natürlich haben sie das auch nachher gemacht, das ist ein wichtiger Teil vom Glaubens, zusammenkommen. Aber sie sind nicht einfach nur Kirche gegangen am Sonntag, sondern sie sind Kirche gesehen. Sie haben das Leben miteinander geteilt. Ich möchte euch vorlesen, in Apostelgeschichte 4, Vers 32, dort wird beschrieben, wie sie tickt haben, die ersten Christen. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer nannte etwas von dem, was er besaß, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Muss das mal gehen? Das sind nicht Leute, die einfach am Sonntag zusammengekommen sind und wenn du Glück hast, hast du die noch kennt, oder? Und vielleicht auch nicht, ist auch egal. Sondern die haben das Leben miteinander geteilt. Die haben das Leben miteinander, die haben eine Harmonie gehabt, die haben eine Einheit gehabt. Die sind zusammen unterwegs gewesen. Und darum ist die Frage letzte Woche an jeden Einzelnen von uns gewesen, an dich im Livestream, an mich persönlich, an hoffentlich dich. Gehst du noch in die Kirche oder bist du Kirche? Gehst du noch in die Kirche oder bist du gepflanzt? Hast du deine Wurzeln in einer Gemeinschaft? Das ist die Frage von letzten Sonntag. Aber heute reden wir über eine andere Qualität vom Heiligen Geist. Eine andere Qualität, die der Heilige Geist in der ersten Kirche bewirkt hat. Weil der Heilige Geist bewirkt eben nicht nur eine unglaublich anziehende und harmonische Gemeinschaft, oder? Das heisst, es sind täglich Leute zum Glauben gekommen, täglich Leute dazugekommen, weil die Gemeinschaft so liebend war untereinander. Das heisst, Jesus hat ja gesagt, unter der Liebe zueinander werden die anderen erkennen, dass ihr meine Jünger sind. Der Heilige Geist bewirkt nicht nur das. In anderen Worten, der Heilige Geist ist nicht nur eine sammelnde und vereinende Kraft. Der Heilige Geist ist damals und auch heute eine sendende Kraft. Die erste Kirche in Jerusalem ist ständig gewachsen, jeden Tag. Aber wenn alles, was der Heilige Geist macht, ist, dass Kirchen grösser werden, dann müsste jetzt die Kirche in Jerusalem die grösste Kirche der Welt sein, oder? Dann müssten die mindestens Millionen von Mitgliedern haben. Wenn das alles ist, was der Heilige Geist macht, Kirchen vergrössern. Aber das ist nicht alles, was er macht. Schau, der Heilige Geist ist nicht einfach daran interessiert, dass Kirchen grösser werden. Sondern der Heilige Geist will, dass sich die Botschaft von Jesus, die Botschaft von der bedingungslosen Annahme und Liebe von Gott, auf der ganzen Welt verbreitet, in allen Denominationen, unter allen Völkern. Das ist das Anliegen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, ihm ist nicht so ein Anliegen, dass eine Institution Erfolg hat oder so. Sondern er möchte, dass die Liebe von Gott Hand und Fuß bekommt, überall auf der Welt. Dass sie praktisch erfahrbar und erlebbar wird. Das ist sein Hauptanliegen. Und das lesen wir vom Anfang an in der Apostelgeschichte bis zum Schluss. Dass der Heilige Geist nicht nur versammelt hat, sondern auch immer wieder ausgesendet hat. Ich möchte euch vorlesen, Apostelgeschichte 13, dort wird das hervorragend beschrieben, Vers 2 bis 4. Dort steht, als sie Gottesdienst feierten und fasteten, also eine super Gemeinschaft, mega harmonisch, voll toll. Ein paar denken jetzt, die haben gefastet, so toll kann es nicht sein, aber das ist, haben alles ein Herz und eine Seele, oder? Und dann heisst es aber, dann sprach der Heilige Geist, fahrt wie in die Harmonie hinein, in die Gemeinschaft hinein und sagt, bestimmt mir den Barnabas und den Saulus für das Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie gehen. Verstehst du? Sie haben sie losziehen lassen. Sie haben sie losgehen. Sie haben nicht gesagt, nein, wir müssen bewahren, was wir haben. Wir müssen schauen, dass wir das machen können, was wir haben. Die Gemeinschaft darf nicht kaputt gehen, sondern sie haben sie losgehen, oder? Und dann steht, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen sie nach Seleukia hinunter und von dort setzten sie über nach Zypern. Der Heilige Geist stiftet nicht nur Gemeinschaft, er sendet auch aus. Er sendet auch aus. Und ich wünsche mir, dass wir im ICF Basel, Basel-Land und Lörrach auch eine sendende Kirche sind. Ich wünsche mir, dass wir nicht einfach nur für unsere Institution denken, für unser Reich, sondern dass wir immer wieder loslassen können. Dass bei uns Menschen dazukommen, die equipped werden, die ausgerüstet werden, die berufen werden und dann auch gesendet werden. Das wünsche ich mir. Weil nur dann haben wir Bestand, nur dann kooperieren wir mit dem Heiligen Geist. Ich möchte euch jetzt zwei ganz besondere Menschen vorstellen und auf der Bühne willkommen heißen. Und das ist der Lukas und Claudia. Steffen, können wir doch führen, geben Ihnen einen herzlichen Applaus. Vielen Dank. Lukas und Claudia, so schön sind ihr da. Im ICF Basel, fantastisch. Der Lukas und Claudia, also zumindest der Lukas ist ein Urgestein im ICF. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn. Du bist seit 2006 Teil vom ICF Basel. Da hat das ICF Basel-Land noch gar nicht gegeben und Lörrach. Und du hast Medizin studiert, hier an der Uni Basel, oder? Basel, ja. Und hast Facharzt gemacht, Assistenzarzt, Konzert, du bist durch all die Ausbildung, bist noch 3 Jahre ins Wallis, euch, sind ihr zusammengegangen, oder? Und vielleicht habt ihr ihn wegen dem nicht so oft gesehen, weil er ist irgendwo immer überall gesehen. Und dann haben wir noch geheiratet, das ist Claudia geheiratet, gell? Claudia kommt aus Kolumbien, Fuego de las Columbus. Ihr habt geheiratet im 2012, gell? Und im 2013 sind ihr sogar Teil vom ICF Basel-Land gewesen. So gut, wir haben dort Jugendarbeit zusammen gemacht, als ICF Basel-Land gestartet ist. Fantastisch. Jetzt habt ihr 2 Söhne, der Nathan, der ist 3 und der Saulus ist 1 und der Sammy ist 1. Was Saulus? Der Sammy ist 3 und der Nathan ist 1, genau. Und die sind auch heute oben da, ihr werdet sie nachher noch sehen auf der Bühne. Claudia, du bist Primarlehrerin und du wohnst jetzt seit 8 Jahren in der Schweiz, oder? Fast, ja. Und ihr habt euch entschieden, jetzt denn in den nächsten paar Wochen auf Peru auszuwandern. Mit euren Kindern. als Familie nach Peru auszuwandern, um in einem Spital, in einem Missionsspital, du als Chirurg kannst dort arbeiten. Und ich verlasse die Schweiz. Ich wüsste noch nicht genau, ob es nächste Woche ist oder in zwei Wochen. Oder ob es in ein paar Monaten ist, wegen dieser Corona-Geschichte oder in Peru. Die Flüge sind ja nicht möglich im Moment. Aber ihr geht nach Peru. Und Lukas, erzähl uns doch mal, was ihr dort genau vorhabt.
Ja, danke vielmals, dürfen wir hier sein. Es ist mega schön, nach drei Monaten Livestream daheim auf dem Sofa wieder zusammenzukommen und Gott anzubeten. Das ist ein riesen Segen. Und wir möchten euch jetzt eine Arbeit vorstellen in Peru. Das heisst Jos Pisuyana, das ist ein Missionsspital und eine Schule. Und Claudia und ich haben vor, dort hinzugehen. Ihr seht es hier eingeblendet. Das ist ein relativ grosses Spital dort mit vielen Sachen. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen Geschichte erzählen von diesem Werk, wie das zustande gekommen ist. Peru ist das drittgrösste Land in Südamerika, hat 30 Millionen Einwohner und sehr viel Armut. Peru ist wunderschön, man kann vielleicht das nächste Dia zeigen. Es gibt Schneeberge bis über 6000 Meter. Machu Picchu ist ganz bekannt, der Amazonas entspringt in diesem Land. Riesige Flächen, unentdecktes Gebiet, auch noch unentdeckte Völker gibt es dort. Und es ist ein Land, das aber sehr viele Probleme hat. Vielleicht das nächste Dia, weiter. Genau da sieht man nochmal, wo Peru ist. Das ist an der Pazifikküste von Südamerika, gerade unterhalb vom Äquator. Weiter. Und das ist das Departement Apurimac. Das ist das ärmste Departement im ganzen Land. Das ist halb so gross wie die Schweiz, hat 400'000 Einwohner und weit mehr als die Hälfte arbeiten in der Landwirtschaft. Also sind einfache Bauern, die von Hand den Acker bebauen. Weiter. Dann gibt es dort das Dorf Kurawasi. Das ist auf 2700 Meter über dem Meer gelegen. Es hat etwa 9000 Einwohner, die dort leben. Und in dieser Region leben die Quechuas. Also 70% der Leute haben als erste Sprache, also als Muttersprache, Quechua und nicht Spanisch. Quechuas sind Nachfahren der legendären Inkas, die ihr vielleicht kennen. Es war ein riesiges Volk, bevor die Spanier angekommen sind. Und die haben einen grossen Teil des südamerikanischen Kontinents beherrscht. Heute sind die Quechuas aber eine Minderheit im Land und eine sehr benachteiligte Gruppierung, die keine gute Gesundheitsversorgung und Schulbildung bekommt. Weiter. Man sieht hier, wie die Leute dort leben in den Bergen. Sie machen Ackerbau von Hand, sie haben keine Maschinen, sie pflanzen Herdöpfel, Quinoa, Mais, teilweise bis auf 4'500 Meter hoch. Es ist ein raues Klima dort oben. Sie leben in Lehmhütten, teilweise ohne Fenster, Strom oder fließendes Wasser. Weiter. Das ist der Klaus und Martina. Sie sind beide Ärzte aus Wiesbaden, aus Deutschland. Sie haben in den 90er Jahren so als Jugendliche eine Backpacker-Reise gemacht durch Südamerika und haben die Armut dort gesehen und haben etwas dagegen machen wollen. Sie sind beides auch Christen und haben von Gott eine Vision aufs Herz bekommen, dort ein Spital aufzubauen, weil einfach Gesundheitsversorgung in dieser Region fast nicht vorhanden war. Weiter. Das Spital heisst Dios Pisuyana, das ist unten das Strassenschild. Dort steht drauf, ein Missionsspital, welches die Liebe von Jesus weitergeben will. Weiter. Vielleicht nochmal zurück, kann ich nochmal kurz ein bisschen erzählen, wie das passiert ist. Also 2007 haben sie das Spital eröffnet und es ist alles durch Spenden finanziert. Also es sind über 32 Millionen US-Dollar schon zusammengekommen an Spenden, um das Spital aufzubauen. Es sind über 100'000 Privatpersonen, die gespendet haben, über 1'000 Privatpersonen, die jeden Monat etwas geben, um das Spital am Leben zu erhalten. Und das ist ständig gewachsen. Es passieren immer wieder Wunder, wo einfach Türen aufgehen, wo das Unmögliche möglich wird. Und es ist immer wie mehr dazugekommen. Weiter. 2012 ist ein Kinderhaus dazugekommen, weil viele Kinder auf der Strasse sind. Und dort werden Kinderprogramme gemacht, um die Kinder zu fördern und Entwicklung zu fördern und dass sie an einem guten Ort sind. Dann 2014 ist eine Schule gebaut worden mit einer Kapazität für bis zu 700 Kinder. 24 Klassenzimmer mit speziellen Fachräumen und wirklich gut ausgerüstet, fast wie eine Schule hier bei uns. Und Claudia ist Lehrerin und sie wird dann dort in dieser Schule unterrichten und den Kindergarten leiten. Weiter. Dann ist ein Medienzentrum dazugekommen, Fernsehstudio, Radiostudio. Weiter. Das ist die Schlange vor dem Spitaleingang. Man sieht, das ist etwa 100 Meter lang, manchmal noch länger. Die Leute warten teilweise 3 Tage, bis sie reinkommen. Sie reisen aus dem ganzen Land an. Die sehen, die haben Decken und Matratzen dabei, weil sie dort auf dem Trottoir übernachten, dass sie den Platz in der Schlange nicht verlieren. So eine grosse Not ist dort in diesem Land. Und das Spital hat inzwischen 100 Betten, es hat 6 OP-Säle, 16 Sprechzimmer, eine Radiologieabteilung mit CT, Ultraschall, ein gutes Labor, eine Intensivstation, eine Notfallstation, eine Zahnklinik, eine Augenklinik, eine Orthopädiewerkstatt. Also es ist zu einem riesen Werk angewachsen und alles durch Spenden finanziert. Weiter. Das war meine erste Reise dort, 2011, mit einem deutschen Chirurg, mit dem Frank, haben wir hier gerade eine Gallenblase ausgebaut. Die haben alle ganz viele Gallensteine dort, die Leute. Weiter. Zwei typische Quechua-Indianer, das rechts ist der Julio, der hat einen Darmverschluss gehabt, haben wir am Bauch operiert, der links ist, glaube ich, der Felix gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, der ist monatelang mit einem gebrochenen Bein in seiner Lehmhütte gelegen, keine Hilfe bekommen, bis ihn irgendeiner mal von den Verwandten mitgenommen hat und in das Spital gebracht hat. 2015 sind wir das erste Mal gemeinsam dort gewesen. Meine Frau hat dort in der Schule unterrichtet und ich habe im Spital operiert. Weiter. Das ist der Kindergarten. Man sieht dort ein, zwei Blonde noch dazwischen sitzen. Das sind Kinder von der deutschen Missionsärzte. Weiter. Hier mit einer deutschen Chirurgin zusammen am Nabelbruch operieren. Weiter. Einfach noch ein paar Bilder, so ein Eindruck. Das ist eine Delikatesse dort. Wer weiß, was das ist? Delikatesse in Peru. Es ist keine Ratte, eine Meersäule, genau. Ist nicht so lecker, wie es aussieht. Machu Picchu. Man kann auch wunderschön reisen in dieser Region. Trotz dieser Armut kommen viele Touristen. Der Titicacasee ist vielleicht ein Begriff, die schönen Berge, Machu Picchu ist weltbekannt. Weiter. Wer es noch mehr interessiert, von diesem Projekt zu hören, kann ich sehr die Bücher empfehlen. Ich habe auch noch ein paar dabei, ich gebe gerne eins weiter. Extrem spannend geschrieben, einfach die Geschichten, die hier passiert sind, dass das alles zustande gekommen ist. Weiter. Und wir selber haben eine persönliche Homepage, die heisst helpperu.com. Dort kann man unseren Blog lesen aus Peru. Dort kann man verfolgen, was wir dort machen. Dort kann man uns auch unterstützen. Und besuchen doch die Homepage, wenn es euch interessiert. Genau.
Danke vielmals. Wow, hey. Wenn ich das so anschaue, das ist ja crazy. Das ist crazy. Und vielleicht gerade mal an dich eine Frage, Claudia. Du bist seit 8 Jahren jetzt in der Schweiz, hast 2 Kinder, sind hier geboren, oder? Und meine Frage an dich zuerst, aber auch an dich, warum macht ihr das? Also was motiviert euch? Wieso lässt du jetzt all den Komfort zurück, den du hier in der Schweiz eigentlich hättest, und gehst nach Peru, wo das Coronavirus am Wüten ist, oder? Ihr könnt ja sehr wahrscheinlich früher fliegen, weil sie euch auf so einem Botschaftsflug durchlassen, oder weil du Arzt bist. Warum, Claudia?
Mir motiviert der Schweiz, die schöne und komfortable Schweiz verlassen, die Menschen zu dienen, die das weniger Möglichkeiten haben. So, ich denke, dass Gott uns einen Sinn geben will. Und so, ich habe in Kolumbien 5 Jahre mit Juventud mit einer Mission gearbeitet. Und ich war in verschiedenen Orten und mit kleinen Kindern, Erwachsenen und verschiedenen Leuten. Ich habe geholfen dort und das hat mir so viel Zufrieden gemacht. So, ich war voll von den anderen helfen. Das will ich wieder machen und das macht mein Herz so. Jedes Mal, dass ich erinnere, was habe ich in Kolumbien gelernt und ich weiß, ich werde auch viel aus Peru nehmen und lernen und ja, es ist.
Lukas, warum? Was motiviert dich? Warum machst du das?
Ja, wie meine Frau auch schon gesagt hat, den Menschen zu dienen, ist das, wo Gott mich berufen hat. Also ich sehe das als meine Berufung. Seit ich Christ geworden bin, vor 14 Jahren, und ich kann vielleicht ein bisschen ausholen zu meiner Geschichte. Ich hatte eine schwierige Jugend gehabt. Ich habe mit 11 Jahren angefangen zu rauchen und kiffen und Alkohol trinken. Ich habe mit 13, 14 schon alle möglichen Drogen ausprobiert, bin jedes Wochenende voll abgestürzt und habe wirklich ja, gemacht, alles gemacht, was verboten war. Und mit 15, 16 bin ich eigentlich Alkoholiker gewesen. Ich habe jeden Tag sehr viel Alkohol getrunken, jedes Wochenende Drogen genommen, jedes Wochenende abgestürzt. Und dann ist meine Mutter krank geworden, sie hatte Krebs, sie ist gestorben. Und ich bin in eine extreme Sinnkrise reingefallen, mit 17-jährig. Und habe keinen Sinn mehr gesehen in meinem Leben. Es ist sehr dunkel geworden um mich herum und ich habe daran gedacht, mein Leben zu nehmen. Und dann bei einem Besuch bei meinen Pateneltern auf den Philippinen haben die mich eingeladen in eine Kirche und die haben von Jesus erzählt und ich habe mich irgendwie aufgemacht für den Gott und habe das zugelassen und habe dort erlebt, wie er mich persönlich berührt und erlebt, wie der Heilige Geist auf mich kommt und wie mir alles vergeben wird und wie ich ein neues Leben geschenkt bekommen habe von Jesus. Ich habe mich taufen und bin zurückgekommen in die Schweiz und Gott hat mir dort schon die Vision aufs Herz gegeben, den armen Menschen zu dienen. Und dort habe ich den Entschluss gefasst, Medizin zu studieren und einmal Missionsarzt zu werden.
Das ist so crazy, finde ich. Das war im Jahr 2006, oder? Wo du zum Glauben gekommen bist, den Jesus kennengelernt hast. Und jetzt ist 2020. Das sind 14 Jahre dazwischen gewesen. 14 Jahre. Und jetzt ist es endlich möglich. Ich weiß jetzt selber noch nicht genau, wann jetzt. Aber du hast noch geheiratet, zwei Kinder, du hast Medizin studiert, bist Chirurg geworden und so weiter. 14 Jahre. Und ich habe mich gefragt, in diesen 14 Jahren, habt ihr euch nie überlegt, hey, wollen wir das wirklich machen? Du hast jetzt jede Möglichkeit, in der Schweiz dir ein angenehmes und komfortables Leben aufzubauen. Oder? Du hast einen guten Lohn als Chirurg, kannst ein Häuschen bauen, eure Kinder können in die Schule, oder? All das Zeug. Oder? Es gibt nie einen Moment gegeben, in diesen 14 Jahren, wo du gezweifelt hast und gedacht hast, hey, komm, das war vielleicht eine gute Idee gewesen, dort im 2006, aber jetzt, 14 Jahre später, bleibe doch wieder da. Haben dir das nie überlegt?
Ja, sicher. Also die Versuchung war immer wieder da gewesen und manchmal sehr stark und manchmal sehr oft. Und wie du gesagt hast, oder, wir können ein schönes Häuschen kaufen, am besten mit Swimmingpool, zwei Autos, noch ein Ferienhäuschen in den Bergen, ein Segelbötchen auf dem Thunersee, ich weiss nicht, was noch alles, was man sich alles könnte leisten, oder? Man könnte ein mega schönes, gemütliches, bequemes Leben sich aufbauen, oder? Aber ich möchte zwei Sachen hervorheben. Das eine ist, Gott hat mich gerettet aus einer verschissenen Situation. Gott hat mich dort rausgeholt, hat mein Leben verändert, hat mir ein neues Leben geschenkt, hat mir Sinn geschenkt, eine Berufung geschenkt. Und ich schulde ihm wie gehorsam für das zurück. Ich habe das Gefühl, er hat mir so viel gegeben, wenn er mir diese Berufung und eine Vision schenkt und sagt, schau, das und das habe ich für dich bereit, dann würde ich mich irgendwie schlecht fühlen, wenn ich das nicht machen würde. Und ich schaue das als gehorsam an, dass man diese Berufung dann annimmt. Und das Zweite ist, was ich glaube, wenn man mal von Gott eine Berufung bekommen hat, so eine Vision bekommen hat und man macht es dann nicht, ich glaube, man wird nie so richtig glücklich. Man wird immer daran denken, eigentlich wäre doch etwas anderes und jetzt habe ich zwar schön Segelbötchen und chills da, aber irgendwie fehlt doch der Sinn, den Gott mir gegeben hat. Und wie Claudia vorher gesagt hat, den Armen zu dienen und so etwas zu machen, das gibt einem extrem viel zurück. Das gibt einem auch extrem eine Glücklichkeit und eine Zufriedenheit. Und ich glaube, Gott hat uns so geschaffen, dass wir durch das Dienen an anderen Menschen glücklicher werden, als wir es je könnten sein mit Geld oder was auch immer.
Wow. Ich finde das so inspirierend. Ich finde das so faszinierend auch, die Perspektive zu haben. Und dann, also nicht nur die Perspektive, das ist ja eins, aber dann die Flug buchen und die Koffer packen ist noch was anderes. Das inspiriert mich sehr und da wünsche ich mir mehr für mein persönliches Leben, dass ich das habe. Aber auch für uns als Kirche. Oder? Wir sind ja alle irgendwie berufen. Wir sind nicht alle auf Peru gehen, aber wir sind alle berufen. Und vielleicht noch, wenn es noch etwas gibt, wo du oder ihr uns sagen als ICF Basel, Basel-Land und Lörrach, in Watchgroups daheim, die den Podcast schauen, Livestream, was ist das?
Berufung, ich glaube, jeder hat eine Berufung. Ich glaube, es ist wirklich essentiell, dass wir als Christen eine Berufung haben, eine persönliche Berufung. Oder? Und das muss, also Mission heisst ja gesendet werden, in die Mission. Das muss jetzt nicht heißen, dass jeder in die Mission geht, auf Afrika oder auf Südamerika oder weiss nicht was, gesendet werden. Man kann auch vor die Haustür gesendet werden. Oder an einen Arbeitsplatz oder in einen Verein oder in eine Gruppe oder in der Kirche. Und eine Berufung kann auch etwas sein, wo Gott einem ruft für einen Tag. Oder vielleicht etwas, das nur 10 Minuten oder eine Stunde geht. Oder etwas, das 3 Jahre geht und dann ist es vorbei. Eine Berufung ist einfach ein Wort von Gott, das man persönlich bekommen hat, wo Gott einen Weg vorbereitet hat für uns. Und ich möchte euch herausfordern, habt ihr so eine Berufung gespürt oder bekommen in eurem Leben? Dann nehmt sie wahr, weil wenn sie von Gott ist, ist es das Beste, was euch je passieren kann. Und wenn ihr das noch nicht so klar habt, was ist meine Berufung von Gott, dann sucht sie, weil Gott hat versprochen, dass er uns Antwort gibt, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Und ich glaube fest, dass Gott für jeden Mensch wirklich so eine Berufung und so einen Sinn bereit hat.
Mega gut. Ich habe am Anfang gesagt, der Heilige Geist sammelt nicht nur, sondern er sendet auch aus, weil er möchte, dass die Liebe von Gott Hand und Fuß bekommt, überall. Egal wo in der Welt. Und wir wollen das jetzt machen, wir wollen euch wie aussenden als ICF Basel, Basel-Land und Lörrach. Wir wollen euch wie segnen und für euch beten. Und euch alles Gute zusprechen und unseren Support auch aussprechen für euch. Und dazu können eure zwei Söhne auf die Bühne kommen. Wir wollen die ganze Familie sagen, lasst uns doch zusammen aufstehen, vielleicht daheim, wo du hockst. Lasst uns zusammen aufstehen für diesen Moment. Wir wollen ihnen alles Gute zusprechen. Sammy und der Nathan, so gut. So gut. Ich finde den Moment so fantastisch. Wir haben im Core-Team vor einem halben Jahr fast schon gesagt, hey, wir wollen mehr eine sendende Kirche sein. Und jetzt hier stehen und zwei Leute, Urgestein vom ICF Basel, der von Anfang an quasi dabei ist, einfach loszulassen und euch auszusenden. Und dass wir das Privileg als Kirche dürfen haben, finde ich fantastisch. Und ich freue mich, dass wir weiterhin auch in Kontakt werden sein, dass wir von euch werden hören. Und vielleicht können wir wieder zurück und berichten und so. Lass uns unseren Glauben ausstrecken zu ihnen. Vielleicht hilfst du, wenn du deinen Arm ausstreckst. Wir wollen für sie beten. Und Gottes Segen über euch aussprechen, Lukas, Claudia, Sammy und Nathan. Jesus, ich danke dir für die Familie Steffen. Ich danke dir, dass du sie berufen hast. Ich danke dir, dass du so in ihr Leben eingegriffen hast, dass sie so dankbar dafür sind. Und Jesus, ich danke dir für den Gehorsam und das Folgen und die Entscheidungen, die sie getroffen haben und die Weichen, die sie gestellt haben und den Weg, den sie jetzt einschlagen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du deine Hand über diesen Kinder und über Lukas und Claudia hast. Jesus, ich danke dir, dass du sie tragen willst, dass du sie führen willst, dass du ihnen Weisheit willst geben und Kraft willst geben und durchhalten Wille geben und Geduld geben und aber auch Freude, Jesus. Ich danke dir, dass du sie erfüllst mit dem Geist, der die Kirche gestartet hat. Mit deinem Heiligen Geist, dass du sie mit deiner Liebe und deinem Feuer erfüllst, dass du sie einfach willst brauchen. Ich danke dir für all die Geschichten, all die Julius und Felix, die dort werden behandelt werden, in dem Spital, all die Kinder, die werden Unterricht bekommen, dass du, Familie Steffen, im Überfluss segnest, damit die Menschen gesegnet werden. Und so segnen wir euch, Lukas und Claudia, Nathan und Sammy, mit dem Heiligen Geist und einfach mit seiner Kraft und mit seiner Liebe und einfach allem Guten, was Gott gibt. Ich freue mich so auf die Geschichte, Jesus, die du wirst durch sie schreiben. Und wenn sie mal zweifeln, wenn sie mal den Fokus verlieren, Jesus, sende ihnen die richtigen Leute. Und wir sprechen euch jetzt zu, Familie Steffen. Wir stehen hinter euch als ICF Basel, Basel-Land und Lörrach. Wir stehen hinter euch und schicken und senden euch aus. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du sie erfüllst. Amen. Amen, Amen, Amen. So gut. Hey, wir werden jetzt gerade im Moment zusammen singen. Aber vorher machen wir noch etwas Spezielles. Du kannst gerade stehen bleiben, weil ich habe Lukas und Claudia gebeten, dass, wenn wir sie segnen, dass sie nachher für uns beten. Weil das, was sie haben, von dem wünsche ich mir mehr. Für mich persönlich. Aber ich wünsche mir das auch mehr für uns als Kirche. Dass wir unsere Berufung leben, die Gott für uns hat. Dass wir uns gesendet fühlen und gesendet leben, weil das ist jeder von uns. Das ist jeder von uns. Und ich freue mich auf das Gebet, das ihr jetzt sprecht für uns, weil vielleicht ist der Moment jetzt genau für dich, wo du merkst, Gott hat dich berufen. Gott tut dich senden. Und dann nimm das Gebet in Anspruch, das er hat für dich. Vielleicht bist du in 2 Jahren auf dem Sofa und erzählst von deiner Geschichte, wie Gott dich berufen hat und etwas vorhat mit dir. Und ich glaube, der Heilige Geist ist ein sendender Geist und er wird das machen. Und danke für euer Sagen, das ihr jetzt über uns werdet aussprechen werdet, für das, was ihr uns geben wollt, für die Inspiration.
Gracias, Dios, porque cuentas con nosotros.
Danke Gott, dass du mit uns zählst, dass du auf uns zählst.
Gracias, Dios, porque cada uno nos has dado un propósito y es ir y hacer tu voluntad, llevar tu amor, ser manos y pies para amar, para abrazar, para servir.
Danke Gott, dass du für jeden von uns einen Ruf parat hast zum und hast uns Hände und Füße gegeben, zum gehen und die Wille tun und dienen und lieben und umarmen.
Yo te pido, Señor, que el fuego de tu espíritu se prenda cada día más y más en nuestros corazones para llevar tu luz, para llevar tu verdad, para ser, Señor, ese fuego, ese camino, ese medio para llevar a otros tu amor.
Vater, ich bitte, dass du das Feuer vom Heiligen Geist in uns entfachst, in jedem Einzelnen entfachst, zum Rausgehen und die Wille tun und das Feuer weitergeben.
Gracias Dios por confirmar tu llamado y a muchas personas. Gracias porque tú eres quien prepara, tú eres quien llama, tú eres quien capacita y envía.
Danke, dass du die Ruf in jedem Einzelnen tust bestätigen. Danke, dass du jeden Einzelnen tust ausrüsten und aussenden. Ja, Vater, ich bitte jetzt wirklich für das Feuer, heute oben, in jedem Einzelnen, der da ist oder das daheim schaut, dass das Feuer erwachen darf, dass das Feuer die Leidenschaft für dein Reich von der Gerechtigkeit, von der Liebe, von der Grosszügigkeit, der Barmherzigkeit und der Gnade. Entfach du das Feuer in jedem Einzelnen hier und schenk du den Mut, den Schritt aufs Wasser raus zu machen, zum Erleben, wie du drehst. Ja, das ist so schön, wie du uns dreht hast auf dem Weg und wie wir auch jetzt in dieser unsicheren Zeit wissen, egal was kommt, egal was passiert, du drehst uns, weil du hast versprochen, du hast uns gerufen und du hast gesagt, du willst mit uns sein. Und ich bitte, dass du jedem einen Ruf gibst, dass du jedem Klarheit gibst über den Ruf, was das ist und was er machen soll und den Mut und Kraft schenkst, rauszugehen und zu erleben, wie gross du bist und was für Wunder du kannst tun haben. Wir danken dir für die Güte und für deine Gnade, Vater. Im Namen Jesus.
Amen. Herzlichen Dank. Wenn wir jetzt einen Song zusammen singen, der ein Gebet ist, eigentlich. Und vielleicht ist es ein Moment dran für dich, diesen Song mit deinem Herzen mitzusingen. Schau, der gleiche Geist Gottes, der damals gewirkt hat und wirkt, seit es die Welt gibt und seit es die Kirche gibt, der ist heute da. Und er nimmt dein Gebet ernst, wenn du das singst in diesem Song. Amen.